Herzlich willkommen zur Let's Go Missionskonferenz 2015.
Der Herr ist gut. Wie schon gesagt, ich heiße Johannes Dappen, bin 30 Jahre alt, komme aus Stuttgart, lebe jetzt in der Nähe von Frankfurt und ich bin unterwegs mit AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und bevor wir gemeinsam ins Wort Gottes gehen, möchte ich einfach noch schnell 2, 3 Sätze zu dem sagen, was wir als AVC tun. Uns als AVC gibt es in Deutschland schon seit über 40 Jahren und wir haben 3 Punkte, die uns auf dem Herzen liegen. Vielleicht können wir die zweite Folie kurz zeigen. Und das erste ist, wie schon im Namen, Aktion für verfolgte Christen. AVC ist aktiv für verfolgte Christen. Ich denke, viele von euch wissen, dass zurzeit die Christenverfolgung so hoch ist, wie sie die letzten Jahre noch nie war. Tausende von Menschen, weil sie unseren Jesus Christus lieb haben, müssen sich verstecken, werden ausgeschlossen aus ihrer Gesellschaft, werden eingesperrt, Familien werden zerrissen, sie werden in Gefängnisse gesperrt, gefoltert und alles nur, weil sie dieselbe Liebe haben, die wir haben für unseren Herrn Jesus. Einer unserer Mitarbeiter, Pastor B., wird zu diesem Teil am Samstag sicherlich noch mehr sagen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Der zweite Teil, was uns als AVC auf dem Herzen liegt, ist Evangelisation und Jesus Christus bekannt machen. Wir haben die schönste, die beste Botschaft der Welt. Und jeder Mensch hat das Recht, diese Botschaft zu hören. Eigentlich müsste die UN diesen Punkt in die Menschenrechtscharta aufnehmen, weil jeder Mensch hat das Recht, das Evangelium zu hören. Und wir als AVC, wir bringen das in über 50 Länder, das Evangelium, auch in die Länder, wo Verfolgung ist, helfen wir durch Gemeindebau, durch Bibelschulen. Jesus Christus wird bekannt gemacht. Und der dritte Teil, der uns am Herzen liegt, ist Notleidenden helfen. Und das tun wir auf ganz klassische Art und Weise, Kinderheime, Schulen. Aber alles hat dieses eine Ziel, dass Jesus Christus bekannt gemacht wird. Alles, was wir tun und alles, was wir machen, hat diesen Herzschlag Gottes, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen von Jesus hören, dass sie geheilt werden, befreit werden, dass sie das wahre Leben erkennen. Dafür stehen wir, dafür sind wir unterwegs. Und hier auch in Österreich, AVC, dieses Jahr 20 Jahre. Ist das nicht genial? Halleluja, Herr Jesus. Wir danken dir für 20 Jahre. Und AVC macht ein großes Fest. Wenn du mal unter oder auf deinem Stuhl sitzt, ne, dort, wo du drauf sitzt, hoffentlich nicht, da haben wir die Einladung ausgelegt. Komm, sei herzlich willkommen zu unserem großen 20 Jahre AVC-Fest am 23. und 24. Oktober. Herzliche Einladung. Vielleicht können wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Du kannst deine Bibel auf Seite 314 aufschlagen. Oder bei 1. Samuel Kapitel 14, kannst du dir aussuchen. Wir leben in spannenden Zeiten. Wenn wir den Fernseher anmachen, dann möchten wir ihn eigentlich gleich wieder ausmachen. Weil zuerst hören wir über Syrien, wir hören über die Katastrophe, das dort geschieht, was Unmenschliches dort geschieht, momentan im Syrien und Irak. Unbegreiflich, unbeschreiblich, wie Menschen dort mit anderen Menschen umgehen. Und dann gehen wir ein bisschen weiter und wir hören, was in Nigeria geschieht. Das Gleiche. ISIS und Boko Haram unterscheiden sich nicht gleich, sind genau gleich, haben das eine Ziel, alle, die anders glauben, zu vernichten und ihren islamischen Staat aufzurichten. Ich denke, jeder von euch hat die Videos im Kopf über das, was sie dort mit denen machen, die Jesus Christus lieb haben. Dann gehen wir weiter, gar nicht so weit weg von uns, in die Ukraine. Wer hätte gedacht, dass nach dem Fall der Sowjetunion in der Ostukraine wieder Freikirchen angezündet werden? Wer hätte gedacht, dass auf europäischem Boden Pfingstpastoren und Diakone umgebracht werden? Wer hätte das gedacht? nachdem die Mauer zerfallen ist, die Sowjetunion gefallen ist, das Evangelium in die Länder hineingegangen ist, so viele Menschen sich bekehrt haben, so eine große Erweckung geschehen ist damals durch an verschiedenen Orten. Und jetzt? Wer hätte es gedacht? Und wenn wir dann nach Griechenland schauen, dann sehen wir, dass es überall knirscht in Europa mit dem Geld. Jetzt muss ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber in unserer Zeitung stand letzte Woche ein Artikel, dass es mit Österreich auch nicht so gut ist, was die Finanzen angeht. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, ich will das nicht weiter ausführen. Aber wenn wir das anschauen, dann können wir uns manchmal fragen, Gott, wo bist du? Wisst ihr, wir als Christen, wir haben so einen Blick für die Dinge, die nicht so gut sind. Kennst du das? In der anderen Gemeinde, bei deiner Frau, bei deinem Mann, bei deinem Bruder, ne? Und so ist es auch in der Welt. Aber wir vergessen, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott so viel getan hat, wie vielleicht die ganzen Jahrzehnte davor nicht. Und ich bin kein Freund von Statistiken, aber ich habe letzte Woche zufällig eine gelesen und die hat mein Herz zum Springen lassen. Ungefähr um die 1900, kurz nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Azusa Street, sagt man, dass es ungefähr 1 Million Pfingstler und Charismatiker gab zu dieser Zeit. Und heute, ein paar Jahre später, sind es mehr als 600 Millionen Menschen, die an Jesus Christus glauben, getauft sind mit dem Heiligen Geist, erfüllt und in den Geistesgaben um die Welt gehen. Ist das nicht gigantisch? Halleluja! Wir sollten solche Nachrichten anhören, oder? Amen. Stell dir das riesige Feld vor von 600 Millionen Menschen, die alle rausgehen und nichts anderes machen, als die Kranken heilen, Dämonen austreiben, das Evangelium verkündigen. Halleluja! Ich bin einer von ihnen, du auch, oder? Ja? Sonst wärst du heute Abend nicht hier. Ich möchte eine Schriftstelle zu Anfang lesen, über die es in dieser Predigt gehen soll. Und die steht in Jesaja 46, Vers 10. Du kannst bei deinem Samuel bleiben, ne? Weil ich habe das hier für dich, guck. Und da steht, Gott sagt, gedenkt an das Frühe von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und dieser Vers ist gigantisch, wenn wir an Mission denken. Dieser Vers ist gigantisch, wenn wir an Gottes Mission und Mission denken, die er hat mit den Menschen und mit der Erde. Und du kannst es auf meinem kleinen Bild sehen, was der Vers letztendlich sagt, bevor Gott anfängt, hier, bevor er anfängt, da weiß er schon das Ende. Er setzt das Ende hier drüben zuerst und dann beginnt er. Und das ist so fantastisch. Bevor Gott sprach, es werde Licht, wisst ihr, was er gesehen hat? Apostel in der Offenbarung 7, Vers 9. Eine große Schar von Menschen, die keiner zählen kann, aus allen Völkern und Nationen, die dort stehen und ihn anbeten. Und was hat er noch gesehen? Oh, sind wir zu weit, das war hier. Und was hat er noch gesehen? Dass es kein Leid, keine Schmerzen, kein Tod mehr gibt. Halleluja. Halleluja. Gott hat gesagt, es werde Licht. Und der Fokus lag nicht auf, dass wir Menschen sündigen. Und auch nicht direkt auf dem Tod und die Auferstehung von Jesus, sondern sie haben darüber hinaus dieses Ende gesetzt, in dem eines Tages Millionen von Menschen nicht zählbar vor ihm stehen werden, ihn anbeten, gereinigt sind von aller Sünde, ohne Tod und ohne Schmerzen und ohne irgendwas. Das ist, was Gott sieht. Bevor du auf die Welt gekommen bist, hat er dich dort gesehen. Halleluja! Wenn wir die Nachrichten anschauen und alles, was wir tun, wir können das sehen. Amen. Lass uns drüber hinausschauen und sagen, lieber Nachrichtensprecher, das ist momentan. Aber weißt du, was dort hinten ist? Kein Leid mehr, kein Krieg mehr, keine Schmerzen mehr. Und Gott wohnt bei seinem Volk. Halleluja! Ich liebe diesen Vers. Das ermutigt uns so, wenn wir unterwegs sind für Jesus, zu wissen, wow, es ist schon fertig, ne? Und nur das Männchen, wir sind wie das Männchen, das vorhin war, das ein bisschen schwitzt beim Rennen, ne? Das kommt so vor, aber er hat das Ende gesetzt. Halleluja. Mensch, dein Ende ist gesetzt, preis dem Herrn. Die Rechnung ist schon bezahlt und alles fertig. Halleluja. Mich begeistert das. Aber nun zu Samuel. Wir wollen über Jonathan ein bisschen lesen, gerade zu dem Thema Mission und zu dem, dass es schon fertig ist. Und die Geschichte in 1. Samuel 14 ist folgende: Da ist Saul, wurde zum König gesalbt, und Saul hat schon den einen Fehler getan, den er nicht getan hat, war ein bisschen zu schnell, hat ein bisschen zu viel auf die Menschen gehört. Und sie waren im Krieg mit den Philistern, und wir können lesen im Kapitel 13, Vers 22, dass sie in Krieg gingen und sie hatten echt ein Problem, nämlich sie hatten keine Waffen. Nur Jonathan und Saul hatten Waffen. Sonst hatte das ganze Heer keine Waffen. Und sie hatten auch keine Äxte oder Pflugscharen und so. Und wenn sie es hatten, waren sie stumpf. Weil die Philister hatten alle Schmiede und alles, was man braucht, um die Waffe oder die Dinge scharf zu machen, hatten sie ihnen weggenommen. Und da stande das Volk Gottes nun gegenüber den Philistern im Krieg, und sie hatten nur zwei Schwerter oder vielleicht hatte der eine noch so einen Spieß und sonst nichts Wirkliches. Das war die Situation. Und vielleicht ist das auch eine Situation, in der sich der Leib Christi momentan befindet. Es gibt so die Einzelnen, die bereit sind, ne, die ihre Waffen haben und die unterwegs sind. Aber vielleicht ist das andere Volk, die haben vielleicht die ein oder andere Axt, aber sie ist so stumpf, da kannst du dich nicht mehr dran schneiden. Und dann gibt es dort den einen, den Sohn von Saul, den Jonathan. Wir beginnen in Vers 14, Vers 1. Dort sagte Jonathan, der Sohn Saul, zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater sagte er aber nichts. Eieiei. Nicht so gut, ne? Die Philister, die lagerten ungefähr auf so einem Felsspitzen. Das ist ein Foto aus der Gegend, wo das ungefähr war. Und man muss sich das so vorstellen. Auf der einen Seite dort oben lagerten ein Vorposten der Philister. Und Jonathan sagte, er war anders wie die anderen, er sagte zu seinem Waffenträger: Komm, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal hin. Lass uns mal sehen, was sie dort haben. Und dann in Vers 6 und 7 springen wir ein bisschen. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Gehe nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Jonathan, hast du noch nicht gewusst, dass das Wort vielleicht nicht so gut ist? Ich weiß nicht, ob du das gelernt hast. Hast du nicht schon mal was gehört von, dass du mal besser darüber betest, dass du wartest, bis du ein Wort von Gott hast, eine Vision hast, bis du einen Traum hast? Hast du nicht das gehört? Vielleicht solltest du eher mal 40 Tage drüber fasten, bevor du dahin gehst. Und dann auch nur, wo ist dein Glauben, wenn du sagst, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Aber Jonathan geht los. Warum? Weil Gott setzt das Ende, bevor er anfängt. Und dann in Vers 8 und 10 bringt es auf die Spitze. Da sagt er: Siehe, Wir werden zu den Leuten hinübergehen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleib stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns als ein Zeichen dienen. Entschuldigung, Jonathan, du bist verrückt. Hat dir noch keiner gesagt, dass du doch bitte in deiner Kampfführung am besten dich irgendwo versteckst? Und wenn sie dann aus ihrem Lager herauskommen und so um die Ecke, dann stichst du sie einfach ab, so im Hinterhalt. Hast du noch nicht gewusst, guck mal, er steht dort unten in dem Tal, steht er und will eigentlich rufen, hallo, ihr Unbeschnittenen, ich bin hier, hallo. Und dann sagt er, und wenn jetzt Gott, wenn sie sagen, komm hoch zu uns, dann ist das ein Zeichen, dass Gott sie in unsere Hand gegeben hat. Aber Jonathan, das sind mehrere, du hast doch nur eine Waffe. Wie soll denn das gehen? Aber Jonathan, du kannst doch nicht, so unvernünftig. Dein Papa hast du auch nichts erzählt. Und deinem Leiter, du, vielleicht kann man Papa mit Leiter ersetzen, ne? Dem Leiter hast du auch nichts erzählt. Du bist da ganz alleine, wenn dir etwas passiert. Du bist der Sohn des Königs. Was ist das für ein Triumph für den Feind, wenn sie dich umbringen? Und du bist auch noch so leichtsinnig. Aber Gott setzt das Ende, bevor er überhaupt anfängt. Und dann Vers 11 bis 13. Als sie nun beide den Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf den Posten standen, riefen Jonathan und seine Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Wir machen hier einen kurzen Punkt. Hallo Jonathan? Willst du da wirklich hochklettern? Guck mal da. Ich könnte da, glaube ich, gar nicht hochklettern. Auf der Hälfte würde mir die Puste ausgehen. Aber dann auch, wie soll ich denn da mein Schwert? Die Bibel sagt, er kletterte mit Händen und Füßen. Na, die warten da oben, die machen sich lächerlich über dich, die lachen dich aus. Guck mal, da kommt der Feige aus seinen Löchern gekrochen. Die stehen da oben, die warten auf dich, um dich zu, na, weißt du schon, die stehen mit den Speeren da und du kannst ja gar nicht mal, weil du kletterst, dein Schwert rausholen. Jonathan, was machst du da? Du wirst verrückter und verrückter von Sekunde zu Sekunde, oder? Aber Jonathan klettert hoch und sein Waffenträger, der die Waffe trug, ne? Der Waffenträger ist nicht zur, naja, zur Schönheit da, dass er gut aussieht, nein, der hat das Schwert getragen. Und kurz bevor im Kampf hat der Waffenträger dann zum Jonathan gegeben, hier, nimm das, ne, und kämpfe. Und dann lief er ihm hinterher und dann so weiter. Ne? Und wir lesen weiter. Und jene, die Philister, fielen vor Jonathan und seinem Waffenträger. Hinter ihm tötete sie, sodass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Jochs Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem Felde und unter dem ganzen Volk. Sogar die, welche auf dem Posten standen und der Verheerungszug erschraken. Und die Erde erbebte und es entstand ein Schrecken Gottes. Halleluja! Was für einen mächtigen Gott dienen wir. Gott besiegt hier den Feind. Nur heute sieht es anders aus. Heute tun wir sie nicht mehr mit dem Schwert, ne? Sondern wir nageln die Leute ans Kreuz. Und dann nach 3 Tagen oder eine kurze Zeit später stehen sie auf und sind von neuem geboren. Halleluja. Amen. Mit dem Schwert, das machen wir nicht mehr. Aber zum Kreuz, da bringen wir sie. Amen. Aber Jonathan hatte kein prophetisches Wort. Jonathan hat nicht einen Traum gehabt von eines blutgewaschenen Österreichs. Jonathan hatte nichts von dem Pastor den Hintern tritt bekommen und sagt, geh mal raus. Wisst ihr, Jonathan, glaube ich, war einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. Lass uns, habt ihr das Bild gesehen? Wir sollten mal dahin gehen und das anschauen. Ich meine, das war klar, dass diese Leute ihn umbringen. Und er geht dorthin. Wisst ihr, und ich glaube, dass Gott heutzutage solche Leute sucht. Gott sucht die, die einfach herausgehen, aus ihrem Haus gehen und sagen, Gott, was hast du heute vor? Gott, was ist heute der Punkt? Oder auch mal ganz andersrum sagen. Wisst ihr, einfach auch mal sagen, Gott, heute bringe ich dich in eine Situation, wo du dich zeigen musst. Heute bin ich Jonathan. Ich werde mich zeigen den Kranken. Ich werde mich zeigen den Muslimen. Ich werde mich zeigen denen, die dich noch nicht kennen. Denen werde ich mich zeigen und ich werde sagen, hallo, hier bin ich. Und dann musst du kommen und was tun. Wisst ihr, so oft warten wir, bis Gott ein Wort schenkt, tu das. Oder bis Gott dir sagt, sprecht ihn an mit der gelben Tasche. Oder wie auch immer. Das ist alles richtig und ist wichtig und hat seinen Platz. Aber wisst ihr was, zum Thema Mission, Evangelisation, für Kranke beten, da brauchen wir kein prophetisches Wort mehr. Um hinauszugehen in die Welt und in die Mission, da brauchst du das nicht mehr. Wisst ihr warum? Gott hat das Ende gesetzt, bevor er angefangen hat. Amen. Und Gott sucht diese Leute, die rausgehen und sagen, Gott, heute will ich dich in Schwierigkeiten bringen. Heute will ich dich hinbringen an einen Ort, wo du dich zeigen musst. Und bei Jonathan war es so, wenn Gott da nicht eingegriffen hätte, es wäre sein Tod gewesen. Hundertprozentig. Es wäre das Ende seines Lebens gewesen. Und wahrscheinlich auch das Ende von Israel. Sie hatten da nur noch eine Waffe. Aber was geschah durch seinen Mut und durch seine Verrücktheit, will ich es nennen, ging er da hoch und Gott hat sich auf seine Seite gestellt und wisst ihr was, die Erde bebt. Und wenn die Erde bebt, dann fällt mir zwei Stellen in der Apostelgeschichte ein, wo die Erde auch bebte. Kennt ihr das noch? Wo der Heilige Geist auf sie fiel und die Erde bebte und auch ein Schrecken Gottes kam über die Leute und 3.000 und 5.000 Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. Warum? Weil dort aus dem Haus auch ein paar Verrückte hinausgingen, sich gezeigt haben und gesagt haben, wisst ihr das, was ihr denkt, wir sind vielleicht betrunken oder was so komisch aussieht, das ist das, was Gott eigentlich schon ans Ende gesetzt hat. Amen. Es erfüllt sich das. Und ich möchte euch heute ermutigen. Weißt du, wenn wir hinausgehen, viele Leute kommen zu mir und sagen, Johannes, ich bin einfach kein Evangelist. Johannes, ich bin nicht der, der die Mission auf dem Herzen hat. Ich bin der, der gut betet. Und dann sage ich, preis dem Herrn. Aber warum ist das so? Warum ist das dich so schwer? Jeder von uns weiß, er sollte andere Menschen mit dem Glauben weiterbringen, Jesus erzählen. Da braucht man niemanden mehr erklären heute. Und meistens kommen sie zu dem Punkt, sie sagen, weißt du, Johannes, ich habe Angst. Ich habe Angst, was ist, wenn nichts passiert? Ich habe Angst, wenn die mich auslachen. Ich habe Angst, nach Afrika zu gehen. Was soll da mit mir passieren? Ich habe Angst, den Schritt zu tun. Ich habe einfach Angst. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass es nicht mal schlimm ist. Das ist ganz normal. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wisst ihr, wir haben das Herz Gottes auf unserer Seite. Das darfst du nicht vergessen. Jedes Mal, wenn du mit einem sprichst, der Jesus nicht kennt, kannst du dich umdrehen und du siehst das Herz Gottes. In Timotheus steht, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. In dem Moment, wenn du mit jemandem sprichst, der verloren ist, das Herz Gottes ist genau da. Und es hilft dir. Mensch, es ist auf deiner Seite. Und dann plötzlich brauchst du gar keine Angst mehr haben. Du kannst einfach nur sagen, Herr Jesus, ich habe mich gezeigt und jetzt bitte komm mit deinem Herzen und helf mir. Du möchtest doch, dass diese Person sich bekehrt. Du möchtest doch, dass sie Jesus aufnimmt. Du willst es doch eigentlich viel mehr, als ich es will. Es ist doch dein Herzschlag, dass die Leute gerettet werden auf der ganzen Welt. Es ist dein Herzschlag. Es ist das, was in deinem Herzen pulsiert. Komm und tue du etwas. Ich habe früher so viel Angst gehabt für Kranke zu beten. Ich habe Angst gehabt. Was passiert? Was ist, wenn nichts geschieht? Bis ich realisiert habe, es ist Gottes Herz, Kranke zu heilen. Er möchte viel mehr, dass Kranke geheilt werden, wie ich das jemals kann. Er möchte viel mehr, dass Menschen, die gefangen sind, freigesetzt werden, als wir alle zusammen. Er möchte das viel mehr. Es ist sein Herz. Und wenn wir hinausgehen in Österreich und in die Welt, dann haben wir sein Herz im Hintergrund. Sein Herzschlag ist hier. Und wir dürfen nicht vergessen, er hat das schon, weißt du, da drüben. Da ist das Ende, es ist schon da. Wisst ihr, wir waren mit AVC in Polen. Wir machen wie Jugend mit einer Mission auch so Einsätze für junge Leute, wo wir in Orte gehen, wo noch keine Gemeinden sind und das Evangelium verkündigen. Und wir hatten den Einsatz und das war ein super Einsatz. Nun, ein super Einsatz ist, wenn sich Menschen bekehren. Das ist ein super Einsatz. Amen. Nicht, wenn es dir gut geht. Nicht, wenn dir alles toll ist und du den Heiligen Geist so toll spürst. Das ist ein schöner Einsatz. Ein guter Einsatz ist, wenn sich Menschen bekehren. Amen. Und wir hatten in der ersten Woche in Polen über 200 Menschen, die ihr Herz Jesus geöffnet haben. Es ist jetzt nicht viel im Vergleich zu Afrika, ne? Wahrscheinlich morgen Abend gibt es bessere Zahlen. Aber für Polen ist das spitze. Und wir waren dort und dann kamen wir in ein anderes Dorf und wir waren so begeistert von dieser Woche. Und wir hatten so ein Wohnmobil und dann fuhren wir auf den Mitte des Platzes oder Marktplatz oder so ähnlich und wir stellten das Wohnmobil dahin und wir klappten das auf und wir haben da immer so zum Kinderschminken und Waffeln und Luftballons und was nicht alles. Und normalerweise dauert es nicht lange in der Ferienzeit und eine Traube von Kindern und die Erwachsenen gucken dann, was da ist. Das soll ja so sein, ne? Sie sollen ja gucken. Und es ging immer relativ gut. Dann haben wir Theaterstücke gemacht, so alles ausgepackt, was du auspacken kannst, und die Leute dann einzuladen. Nur an diesem Tag, in dieser Ortschaft, hatten wir etwas vergessen. Man kommt mal vor, ne? Aber wir hatten vergessen, dass irgendein katholischer Feiertag war. Und diese ganze Stadt oder Dörflein war auf dem Weg zum Friedhof. Und da vor dem Friedhof, da war ein Riesending aufgebaut mit Kerzen und Blumen und alles Mögliche. Und alle zogen dort zu dem Friedhof. Dann haben wir uns erst dorthin gestellt und versucht, für die Leute zu beten. Aber die waren so mit dem Friedhof beschäftigt, dass wir keine Chance hatten. Und als ich dann zurückkam und in 5 Stunden niemand, außer vielleicht 3 Leute, an unserem Wohnmobil war, dachte ich, ey, das ist echt blöd. So schade. So schade. Und ich kann kein Polnisch, ne? Ich kann ja auch nicht an die Türen klingeln und sagen irgendwas. Und dann hatte ich eine verrückte Idee. Und die Idee war so verrückt, dass unsere Übersetzerin sagte, das übersetze ich nicht. Und wir hatten so eine Anlage aufgebaut und ich sagte zu der Übersetzung, und du rufst jetzt durch das Ding, so laut du kannst, dass wir für Kranke beten und Gott sie heilt. Und wir haben das Ding aufgestellt, das hat gequietscht ordentlich, das war gut, oder aufgedreht, das hat gequietscht, aber es war gut, die Leute sind aufgewacht. Und sie sagte, das kann ich nicht sagen, das machen wir in Polen nicht. Wir sind da zurückhaltender. Sagte ich, egal, bitte mach das. Nein, ich traue mich nicht. Sag ich, guck mal, du kommst von weiter weg, dich kennt hier keiner, nimm das Funkmikrofon, geh ins Wohnmobil, schließ ab, keiner sieht, dass du warst. Und dann sagte sie, okay, ich mach's. Und sie hat dann gerufen und richtig laut auf Polnisch und nichts passierte. Und ich gab nicht auf, ich sagte, komm, nochmal. Und dann hat sie es nochmal gemacht, ein bisschen fröhlicher. Und dann kamen 2 Leute, ein bisschen älterer Herr und eine noch ältere Dame. Und sie kamen und sie setzten sich, wir hatten so 2 Campingstühle, ne? Und der eine setzte sich und da. Ich sah, dass der eine Mann, er kam auf seiner Krücke daher. Und er lief echt komisch. Und die andere Frau, da weiß ich gar nicht mehr, was das war. Naja, wir haben erst für die Frau gebetet. Und wir hatten an dem Tag nur diese eine Übersetzerin. Und so dauerte es. Und ich dachte schon, oh, der geht bestimmt wieder. Ne? Aber der saß da quietschfidel in seinem Stuhl und wartete bestimmt 1/4 Stunde. Und dann kamen wir zu ihm und wir sagten, was können wir denn tun? Und dann hat er erzählt, ja, dass er einen Autounfall hatte vor einigen Jahren und jetzt gelähmt ist und sein Fuß, ne, ich weiß nicht, ob ihr alle sehen könnt, aber der war komplett fast nach hinten gedreht. Sein Rücken war und auf der Krücke gegangen. Und er sagte, ich habe meine Arbeit verloren durch diesen Unfall. Die letzten 5 Jahre lebe ich hier auf der Straße, unter der Brücke und überall. Damals wusste ich noch nicht, dass das Gott geplant hatte, ne? Aber wir werden noch sehen. Und dann fangen wir an, für ihn zu beten. Nun wisst ihr, ich bete gerne für Kopfschmerzen, das ist leicht. Und wir haben da gebetet. Und ich sagte, Herr Jesus, ich weiß es nicht, ob ich Glauben habe dafür. Schlechter Anfang, ne? Aber Herr Jesus, du musst jetzt kommen. Oh Herr Jesus, komm und berühre du jetzt diesen Mann mit deiner Kraft. Dann haben wir gebetet, 10 Minuten, und nach einer Viertelstunde sagte ich zu der Übersetzerin, ne, sagte zu ihm, komm, steh auf. Und in dem Moment, als er aufstand, konntest du sehen, wie sein Bein sich komplett herumgedreht hat. Und wie der Rücken so krrk, krrk, krrk machte. Und er da stand und er mich anschaute. Ich habe jetzt leider das Bild vergessen, wir haben das auf Video. Aber er schaute mich an und er bückte sich. Und er sagt, wow. Und dann fing er an, durch diesen Park zu rennen. Und er kam in erhobenen Händen wieder weinend und sagte, Jesus hat mich geheilt. Oh, Jesus hat mich freigesetzt. Oh, Jesus hat mich gerettet. Ich hatte ihm gar nicht das Evangelium gepredigt. Aber Jesus hat mich gerettet. Oh, Jesus. Und ich sage euch eins, dieser Mann, er rannte durch diesen Park. Und die Leute, die in dem Park waren oder vom Friedhof zurückkamen, die schauten und sagten, warum läufst du? Der ist obdachlos, der wohnt auf der Straße. Und alle kennen ihn. Alle kennen ihn mit seiner Krücke und seinem Bein. Und sie sagten, was ist mit dir passiert? Und er sagte, die da drüben haben für mich gebetet. Und plötzlich hatten wir eine Linie von 20, 25 Leuten, die alle krank waren und die alle Gebet haben wollten. Und ich sagte, Herr Jesus, es ist wahr. Du siehst das Ende, bevor du anfängst. Amen. Aber man muss manchmal ein bisschen verrückt sein. Letztes Jahr im November hat AVC dort eine Gemeinde aufgemacht. Mit jetzt 25 Mitgliedern, die dorthin kommen und alle durch diesen einen Jesus kennengelernt haben. Und für Polen, wo es wahrscheinlich nur 20.000 wiedergeborene Christen gibt, vielleicht 35, 40, ist eine Gemeinde in so kurzer Zeit mit 25 echt ein Wunder. Halleluja. Wisst ihr aber, es hat Leute gebraucht, die gesagt haben, Gott, ich gehe jetzt. Ich mache etwas Verrücktes. Ich habe meine Leiter nicht angerufen, dass wir jetzt dort für Heilung beten. Ich habe niemandem Bescheid gesagt. Wir haben einfach gesagt, wir tun's. Wenn wir uns blamieren und wenn es nicht gut ist. Aber das hat den Schlüssel gebracht, dass dort Menschen Jesus kennenlernen. Und liebe Gemeinde, ich liebe es, prophetische Worte zu haben. Ich liebe es, von Gott zu hören, nächste Schritte. Ich liebe es, Träume zu haben, und du bist plötzlich in einer Situation und sagst, stimmt, das habe ich geträumt, und du weißt, was ist. Ich liebe das, und das ist in unserem täglichen Leben als Christen so wichtig, und ich will es nicht missen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir diesen Moment in uns, wo wir einfach mal aus dem Kasten herausgehen und sagen, und jetzt Gott, bringe ich dich in eine Situation, wo es peinlich für dich wird, wenn du nicht etwas tust. Ja. Wisst ihr, ich glaube, die Urgemeinde, der Erfolg der Urgemeinde war der, sie haben den Heiligen Geist ganz schön beschäftigt. Nicht er hat sie beschäftigt, sondern sie haben den Heiligen Geist beschäftigt, weil sie ihn an alle Enden der Welt gebracht haben, wo er plötzlich etwas tun musste, wo er plötzlich nicht mehr nur da sitzen kann, sondern er musste die Menschen von Sünde überführen. Er musste die Kranken heilen. Er musste sie befreien, wisst ihr? Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Lass uns den Heiligen Geist so richtig ins Schwitzen bringen. Wisst ihr, was ich meine? Lasst uns ihn an die Arbeit bringen. Lasst uns ihn in deine Schule bringen. Lasst uns ihn an Orte bringen, wo er vielleicht noch nie war. Und dort soll er richtig schaffen können, sagen wir Schwaben. Ne? So richtig schaffen. Schaffe Häusle bauen. Ne? Schaffe Gemeindle bauen, das ist jetzt Schwäbisch. Aber wisst ihr, versteht ihr, was mein Herz ist? Lass uns nicht mehr passiv sein. Früher gab es einige Männer und Frauen Gottes, die Gott mächtig gebraucht hat. Und die waren alle ein bisschen verrückt. Lass uns doch mal richtig, schau sie dir an. Sie waren alle ein bisschen verrückt. Aber sie haben gewusst, der Gott ist auf meiner Seite. Amen. Lass uns ein bisschen verrückt sein. Und wisst ihr, was ich glaube, dass Gott das momentan macht? Er erweckt seine ganze Gemeinde dazu, ein bisschen verrückt zu sein. Nicht mehr nur Einzelne, sondern Tausende, Millionende, die diesen Schritt machen und sagen, Gott, hier bin ich. Und wenn es verrückt ist, wenn es etwas ist, was ich noch nie getan habe in meinem Leben, ich werde es tun. Vielleicht hast du schon lange den Gedanken mit Afrika. Vielleicht hast du schon lange den Gedanken mit Lateinamerika. Mach es. Tu diesen Schritt. Vielleicht kennst du die Kranken in deiner Umgebung. Vielleicht kennst du die, die Jesus nicht kennen. Steh auf und mach etwas Verrücktes. Und hab keine Angst. Hab keine Angst. Der Gott kommt wie bei Jonathan und die Erde wird zittern und es wird etwas geschehen. Amen. Eine kleine Geschichte noch. Ich mag Geschichten. Ne? Wir sind in Estland, in einer Stadt. Und diese Stadt hat eine Geschichte, die ist echt grausam. Einfach nur, um zu verstehen, was für Leute dort wohnen. Während des Zweiten Weltkrieges war vor Ort ein Kinderkonzentrationslager in Paldiski. In der Stadt innen drin war ein Kinderkonzentrationslager. Außen war ein Männerkonzentrationslager. Und als die Deutschen dann gingen und die Sowjets übernommen hatten, haben sie die Stadt Paldiski zu einer geschlossenen Militärstadt gemacht. 20.000 Männer dort gewohnt und ein paar hundert Frauen. Man kann sich vorstellen, was dort geschehen ist. Man konnte nicht rein und man konnte nicht raus. Ein grausamer Ort eigentlich. Heute ist es so, dass dort in Paldiski nur noch 4.000 Menschen wohnen. Sie haben keine Arbeit. Die Kinder laufen alleine über die Straßen. Die Mutter müssen oder arbeiten als Prostituierte in Helsinki und kommen nur ans Wochenende. In der ersten Woche, wo wir dort waren, mussten wir Kinder, die über eine Woche allein im Haus eingesperrt waren, mit der Polizei die Tür öffnen, damit sie rauskommen. So ein Ort auf europäischem Boden, wo du mit Euro bezahlen kannst. Und wir haben gesagt, wir möchten dorthin gehen und das Evangelium bringen. Und so sind wir mit 20 top ausgebildeten Evangelisten hingegangen. Die waren so gut ausgebildet, keiner von ihnen hat jemals das Evangelium verkündet. Und wir gingen dorthin. Und wisst ihr, die meisten von uns, wir konnten kein Russisch, auch kein Estnisch, noch viel weniger. Ne? Und wir standen dort auf der Straße und ich sag's euch ganz ehrlich, ich kam mir manchmal auch ein bisschen blöd vor, so einen Einladungsflyer den Leuten zu geben. Und ich habe dann irgendwie was Lustiges gesagt auf Russisch. Ne? Strasswitze, das heißt guten Tag. Und dann sage ich, Haroshe Programm, Christianski Konzert, heißt schönes Programm, christliches Konzert. Und dann sagte ich, dabei, und das heißt, komm schnell. Aber mehr konnte ich den Leuten nicht sagen. Und ich stand da und wir haben diese Dinge ausgeteilt. Und dann am ersten Gottesdienst sagte ich zu mir selbst, wer soll da jetzt nur kommen? Und es war so, dass wir das Gebäude hatten und da waren am Anfang 5 bis 6 Leute. Und als wir gingen, waren dort über 35 Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und eine Familie hat mich besonders berührt. Es war eine Frau. Und die Frau hat 2 kleine Kinder. Und der Mann, weiß man nicht, wo er war. Und die Frau war komplett mit Krebs übersät. Komplett. Und wir haben für sie gebetet und wir haben alles getan, was wir dachten, was klappt, was man so macht, ne? Als ich dann im August ging und im Oktober wiederkam, sagte mir der Pastor dort vor Ort, dass wir mussten sie beerdigen. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben, aber Gott hat sie nicht geheilt. Und dann kam die Oma, Tränen überströmend, kam hinein und sagte, Johannes, die beiden Kinder, bei ihnen hat man das auch gefunden. die werden nicht lange leben, weil der Krebs hat schon, die Tumoren haben schon angefangen zu streuen und sie wissen nicht, was tun. Und dann sagte ich, komm, wir beten. Wir haben gebetet und als ich im Januar wiederkam, kam die Oma strahlend, kam sie. Und die das ist eine alte russische Oma, ne? Und die küssen noch sehr gerne. Und die umarmt mich und gibt mir Schmatzer überall hin. Naja, egal. Und dann umarmt sie mich und sagt, weißt du, Johannes, meine beiden Enkel, sie sind total sauber. Gott hat sie komplett geheilt. Die Tests zeigen, sie haben es nicht. Und wir haben gesagt, sie werden es nicht bekommen. Und so hat Gott auch dort eine Gemeinde gepflanzt. Die haben jetzt über die Jahre schon über 30 Menschen getauft. Sie haben dort einen Second-Hand-Laden angefangen, wo die ganze Stadt kommt und dort mit Kleider ausgerüstet wird. Sie haben dort Reha-Zentren. Sie haben dort eine Wäscherei angefangen, die Wäsche waschen von den Leuten, damit sie ein bisschen Geld verdienen können, dass die Pastoren ein bisschen mehr haben und ein bisschen leben können. Aber Gott hat diese Stadt, die eigentlich total verflucht ist, dort hat er ein Pflänzchen aufwachsen lassen. Und wir glauben, dass noch mehr Menschen dort zu Jesus gewinnen. Wenn du die Straße entlang fährst, ist die Kirche dort, das alte Offizierskino, haben wir schön neu renoviert, sieht schön aus und die ganze Dorf sieht oder Stadt sieht das. Und alles, weil ein paar Jugendliche verrückt genug waren, die wirklich keine Ahnung hatten, wie man was macht, hinauszugehen. Und Gott stellt sich zu ihnen.